Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde und heute ganz besonders liebe Goldkonfirmandinnen und Goldkonfirmanden. Zunächst darf ich Sie als Gruppe ansprechen. Mit 64, mit 65, da hat für einige ja der Ruhestand schon begonnen. Andere stehen kurz davor. Und der Abschied vom Berufsleben, das ist ja schon eine tiefe Zäsur, ein Einschnitt. Denn dann schaut man doch sicher auch zurück und man resümiert. Wie war mein Leben? Was hat sich in diesen Jahren alles ereignet? Welche Träume konnte ich verwirklichen? Was auf der anderen Seite wurde mir verwehrt? Ich weiß nicht, ob es Ihnen manchmal auch so geht, dass Sie denken, wenn ich noch einmal zurückgehen könnte, vielleicht nicht ganz 50 Jahre, aber 10, 20, 30 Jahre, was würde ich da vielleicht anders machen? Es wurde in einem Internetforum, wurden Menschen gefragt, 50 plus vom Alter her, denen wurde genau diese Frage gestellt, was würdet ihr in eurem Leben rückblickend betrachtet anders machen? Eine kleine Auswahl. Jemand hat geschrieben, ich würde einen anderen Beruf wählen. Vielleicht studieren, irgendwas mit Journalismus. Jemand anderes, mir fehlen in meiner Biografie ein paar längere Auslandsaufenthalte. Ich finde es schade, dass ich meine Fremdsprache nicht weiter ausgebaut habe. Wieder jemand, ich hätte niemals angefangen zu rauchen und schon in meiner Jugend mehr Sport getrieben. Oder, das war sicher eine Frau, die geschrieben hat, ich würde im nächsten Leben einen großen Bogen um bestimmte Männer machen. Oder, ich würde nicht nochmal 20 Jahre lang denken, dass man eine Opernsängerstimme haben muss, damit sich Gesangsstunden lohnen. Ich hätte gerne eine Rockband gegründet. Und, ich würde von Anfang an meine Brillen bei Fielmann kaufen. Neu anfangen wollen, das kennt man ja sonst natürlich von Silvester. Da nimmt man sich wieder was vor, um dann ein paar Wochen später festzustellen, dass dieser Anfang wieder nicht geklappt hat. So wie ein Raucher sagt, mit Rauchen aufhören ist gar nicht so schwer, ich habe es schon 5-mal getan. Ich möchte gute Vorsätze ja nicht mies machen. Wer kein Ziel hat, der kommt nirgends an. Und deswegen ist es wichtig, dass man Ziele hat. Aber ich denke, das haben Sie alle erlebt und gemerkt. Egal, was wir machen, egal, wohin wir gehen, wir nehmen immer uns selber mit. Wir nehmen immer uns selber mit. Und deswegen hat schon der Apostel Paulus einmal geschrieben, aus einer eigenen Erfahrung, ernüchternde Worte. Er hat gesagt, das Schlechte, das ich nicht will, das schaffe ich ganz gut. Aber das Gute, das ich tun will, das schaffe ich schlecht oder gar nicht. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Sehnsucht kennen, so eine stille Sehnsucht. Und das hat jetzt gar nicht nur was mit Alter zu tun, bestimmtes Alter. Das kann auch ganz junge Menschen sein unter uns. Eine Sehnsucht, dass Sie vielleicht merken, irgendetwas fehlt mir in meinem Leben. Es ist irgendetwas, was ich vielleicht gar nicht so richtig greifen kann, aber da ist irgendetwas, eine Sehnsucht in mir, ein unergründliches Vakuum in meiner Seele. Ich weiß, es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt auch Leute, die sagen, ich will gar nichts ändern. Und bin immer wieder erstaunt, wenn oft wird ja älteren Prominenten diese Frage gestellt, was würden sie ändern? Und viele sagen, also ich würde gar nichts ändern, ich würde alles genauso machen. Es gibt anscheinend viel mehr Menschen, als man denkt, die das bekannte Lied von Edith Piaf mitsingen. No je ne regrette rien. Nein, ich bereue nichts. Aber heute Morgen geht es um einen Mann, der eine Sehnsucht hatte. Eine tiefe Sehnsucht, eine Sehnsucht nach etwas Neuem. Der sagt, ich will nicht einfach jetzt immer so weitermachen. Er hat gemerkt, da ist noch etwas, was mir fehlt zu meinem Glück. Da ist etwas, Vielleicht würden wir das nennen den tiefen Frieden im Herzen. Diese unkaputtbare Freude, diese felsenfeste Gewissheit, dass mein Leben wirklich in der Hand Gottes liegt. Und deswegen macht dieser Mann sich auf, um das herauszufinden, um herauszufinden, ob es etwa eine Möglichkeit gibt, diese Sehnsucht zu stillen. Und sein Name ist Nikodemus. Wir haben vorhin den Abschnitt gehört aus dem Johannesevangelium, 3. Kapitel. Nikodemus war kein Mensch, der gottlos gelebt hat, sondern das Gegenteil war bei ihm der Fall. Es war ein Mann, ein Pharisäer, der dachte täglich an Gott und sein ganzes Leben war eigentlich durch die Frömmigkeit bestimmt. Als Pharisäer, er gehörte zu einer einflussreichen, frommen Elite. Er beschäftigte sich mit der Heiligen Schrift. Er begnügte sich nicht mehr an einem Allerweltsglauben, an einen Herrgott, sondern der hat es ernst genommen. Und trotzdem merkt er, irgendwas fehlt. Trotz der frommen Klimmzüge. Er ging zum Gottesdienst, er las in der Bibel, der richtete sich zu Gott, es ging nach 10 Geboten und trotzdem irgendwas fehlt. Und dann an einem späten Abend pustet er in kurz entschlossen die Lampe aus, zieht sich den Mantel über und dann schleicht er durch die Gassen von Jerusalem. Weil er diesem Lebensrätsel auf die Spur kommen möchte. Und dann führt ihn der Weg zu Jesus. Es wird berichtet, dass Jesus gerade in dieser Zeit gerade sich in Jerusalem aufgehalten hat. Und der Mann spürt, dieser Nikodemus, der könnte mir weiterhelfen. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Dieser Eingangssong der Sesamstraße, der gilt ja nicht nur für Kinder. Andere Menschen haben eine andere Sicht aufs Leben. Und deswegen sind es oft die Begegnungen mit anderen Menschen, die unserem Leben einen neuen Impuls geben, eine neue Richtung geben. Und deswegen ist es eine gute Entscheidung, liebe Goldkonfirmanden und Goldkonfirmanden, eine gute Entscheidung, dass Sie gesagt haben, ja, ich möchte dabei sein, heute Morgen bei der Goldkonfirmation. Einander mal wieder treffen, sich austauschen, aber auch hier gemeinsam einen Gottesdienst besuchen. Dieser Nikodemus will es wissen. Wer ist dieser Jesus? Und dann fängt er das Gespräch an, ganz höflich. Ein bisschen umständlich, ein bisschen ausschweifend. Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Also zunächst mal loben, ein bisschen das Thema anreißen, in ruhiger Atmosphäre kollegial diskutieren. So hat er sich das wahrscheinlich vorgestellt. Aber aus diesem Gedankenaustausch wird nichts. Denn sofort kommt Jesus auf den springenden Punkt und sagt zu ihm, ich versichere dir, nur wer von Neuem geboren wird, Gott wird in Gottes Reich kommen. Mit anderen Worten, das, was du suchst, das wirst du nicht finden. Da kannst du dich noch so sehr noch anstrengen und noch versuchen, religiöser und frommer zu werden. Du wirst es nicht schaffen. Es muss was ganz, ganz Neues in deinem Leben passieren. Etwas, was du gar nicht selber machen kannst. Das muss von außen, von Gott kommen. Du musst ganz neu werden, von Neuem geboren werden. Liebe Gemeinde, diese Antwort, das ist der Knaller. Das ist der Paukenschlag, das ist der Hammerschlag. Und das will ja auch manchen Kirchenmitgliedern nicht in den Kopf, dass wir so, wie wir sind, nicht zu Gott passen. Ich versuche doch ehrlich zu sein, anständig durchs Leben zu gehen, ich habe mir keine groben Schnitzer geleistet. Das will manchen treuen Gottesdienstbesucher nicht in den Kopf, dass wir so nicht ins Reich Gottes kommen. Jetzt gehe ich schon so viele Jahre in den Gottesdienst, immer noch nicht genug. Das will auch manchen frommen Leuten nicht in den Kopf, dass wir so nicht in den Himmel kommen. Ich lese doch in der Bibel, ich habe die Losungen, ich habe einen Abreißkalender, vorm Bett gehen bete ich, das muss doch reichen. Und dann sagt Jesus, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand ganz neu geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes, kann er nicht zu Gott kommen, kann er nicht in den Himmel kommen. Und das sagt Jesus, und das ist ja das eigentlich Skandalöse an dieser Geschichte, dass Jesus das nicht zu einem gottlosen Menschen sagt,
Das sagt er ja nicht zu einem Atheisten, zu einem Spötter, zu einem notorischen Zweifler, sondern einem ganz frommen Menschen, der wirklich auf der Suche ist. Wie soll das gehen? Neu anfangen, neu geboren werden. Wie ist das möglich? Die Biologen sagen, der Mensch ist durch seine Erbanlagen ein für alle Mal festgelegt. Auch die moderne Gentechnik wird nicht alle negativen Eigenschaften abschalten können. Die Psychologen sagen, der Mensch wird durch die frühkindlichen Erlebnisse geprägt. Die Vergangenheit bestimmt die Gegenwart. Und die Soziologen sagen, der Mensch wird vom Mainstream beeinflusst. Wir sind ein Kind unserer Zeit und man kann diesem Zeitgeist gar nicht entfliehen. Und auf diese verständliche Frage des gebildeten Mannes, wie soll denn das gehen, neu geboren werden, da sagt Jesus, ja, wenn jemand nicht neu geboren wird aus Wasser und Geist, kann er nicht in Gottes Herrschaft kommen. Aus Wasser und Geist. Bei Wasser denkt der Nikodemus sicherlich einfach an das Wasser, ja, an das Wasser zum Trinken. Aber Jesus denkt schon an das Wasser der Taufe. Das Taufwasser, das sozusagen deutlich machen soll, du brauchst eine Reinigung von deinen Sünden. Beim Geist, da denkt der Nikodemus an den Geist des Menschen, aber Jesus denkt an den Geist Gottes, der vom Himmel kommt. Und diesen Gottesgeist, sagt er, den brauchst du, um Kind Gottes zu werden. Diesen Geist brauchst du, dass der in dich hineinkommt, dass der dich verändert, dass er ein neues Herz dir schenkt, dass er einen neuen Menschen aus dir macht, dass du neu geboren wirst. Die erste Geburt, die erleben wir alle, ohne dass wir etwas dazu tun können. Niemand von uns wurde gefragt, ob er dieses Geschenk des Lebens annehmen möchte. Niemand wurde gefragt, möchtest du an diesem Datum, in dieser Familie, an diesem Ort geboren werden? Möchtest du als Mann, als Frau geboren werden? Nein. Aber bei der zweiten Geburt ist es ganz anders. Die kommt nicht schicksalshaft über einen, sondern die wird uns angeboten. Und das hat der Nikodemus irgendwo auch verstanden. Der hat gemerkt, jetzt geht's um mich selber, jetzt geht's ganz persönlich um mich, um mein Herz, um meine Beziehung zu Gott. Und jetzt müsste ich eigentlich ehrlich werden. Und vielleicht das vor Jesus zugeben, sagen, Jesus, ich habe vieles versucht. Du weißt, ich bin ein frommer Mensch. Aber es fehlt mir immer noch dieses ganz tiefe Innere, diese innere Beziehung. Aber da scheut er sich. Er scheut sich vor der Ehrlichkeit. Und deswegen macht er das, was ganz viele Menschen immer machen, wenn es persönlich wird. Dann will man diskutieren. Diskutieren. Wie ist es möglich, Jesus? Bin doch ein erwachsener Mann. Wie kann ich nochmal neu geboren werden? Wie soll ich mir das vorstellen? Wie soll das gehen? Das ist doch gar nicht denkbar. Statt dass er sozusagen sagt, ich will das, schenk mir dieses neue Leben, diese neue Geburt, sagt er, wir wollen mal diskutieren. Und das passiert immer wieder. Das passiert immer wieder dann, wenn ein Mensch merkt, jetzt bin ich eigentlich dran, jetzt kann ich nicht mehr aus. Jetzt bin ich gefragt, will ich dieses neue Leben, diese neue Geburt? Und dann fängt man an zu diskutieren. Schön war das, Herr Pfarrer. Schöner Gottesdienst, schöne Predigt, schön, was ihr in Öschelbronn alles macht. Schön, was ihr da macht in der Jugendarbeit. Alles interessant, alles gut. Oder ein anderer sagt, ja, ja, Jesus, das ist schon gut. Aber woher weiß ich denn, dass der christliche Glaube der richtige ist? Woher soll ich denn wissen, ob das alles stimmt, was in der Bibel steht? Wie kann denn ein Toter lebendig werden? Wie kann man einer, der getauft ist und konfirmiert ist, jemand, der ein ganzes Leben lang evangelisch war, was soll denn der jetzt im fortgeschrittenen Alter nochmal was Neues erleben? Wie soll denn das gehen? Und dann sagt Jesus am Schluss des Kapitels, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und das ist einfach nur eine logische Aussage. Es ist doch klar, wer nicht geboren ist, der hat kein Leben. Wer nicht wiedergeboren ist, hat kein ewiges Leben. Deswegen ist das so wichtig, diese neue Geburt. Und das ist nicht eine Spezialmarke von ein paar besonders Frommen, sondern Jesus spricht hier ganz zentral davon genau, von diesem neuen Leben. Und das Schöne ist, dass jeder von uns kann das erleben. Sie können heute Morgen zu Jesus sagen, Jesus, ich will dir gehören. Hier hast du mein Leben, vergib meine Schuld, schenk mir ein neues Herz, ich will dir nachfolgen. Oder Sie erneuern Ihr Konfirmationsversprechen. Egal, ob das jetzt 5, 15, 50 Jahre zurückliegt, dass Sie sagen, das, Jesus, was ich damals hier vielleicht sogar versprochen habe, ich will es heute bestätigen, das soll gelten. Jesus, du und ich, wir gehören zusammen, das soll gelten für alle Zeit. Interessanterweise fängt Jesus überhaupt nicht an, das zu erklären, ausschweifend, wie das alles man sich so vorstellen muss. Wie das abläuft im Detail. Weil Jesus klar ist, es bringt ihm ja nichts, wenn ich ihm da irgendwelche Dinge, da komplizierte Geistliche erkläre. Das Entscheidende ist nicht die Erklärung, das Entscheidende ist, dass ich das erlebe. Wer das nicht erlebt, der hält das Ganze für einen religiösen Trick, für eine psychologische Masche. Wer aber Jesus sein Leben anvertraut, der erlebt es. Und deswegen kann Jesus dem Nikodemus nicht die Antwort geben, wie das alles im Detail vor sich geht, sondern er sagt letztendlich zu ihm, Nikodemus, leg dein Leben in meine Hand, dann wirst du es erfahren und dann wirst du es erleben. Und für alle, liebe Gemeinde, die sich fragen, was habe ich denn davon, wenn ich mich auf diesen Jesus einlasse oder neu einlasse, wenn ich mich anvertraue, 3 kurze Antworten. Was habe ich davon? Erstens, genau das passiert, dass diese Sehnsucht nach mehr gestillt wird. Diese Sehnsucht, die sie durch nichts in dieser Welt ersetzen können. Es gibt sozusagen einen Bereich, so sind wir Menschen aufgebaut in unserem Herzen, in unserer Seele, der kann nur erfüllt werden durch den Geist Gottes, durch seine Liebe, seinen Frieden. Alles andere passt da nicht rein. Aber diese Sehnsucht, die wird gestillt. Und das Zweite, wir bekommen eine ganz neue Hoffnung. Eine Hoffnung, dass ich nämlich weiß, ich laufe nicht nur durch dieses Leben so recht und schlecht und so weiter und dann irgendwann ist es zu Ende, sondern dass ich weiß, nein, ich habe eine Hoffnung. Dieser Gott, der hat was mit meinem Leben vor, der segnet mich und der hat sogar noch was vor nach dem Tod, da geht sogar noch weiter. Eine Hoffnung und drittens, eben ich komme ans Ziel. Ich laufe nicht irgendwie da hin und her und irgendwann ist es dann zu Ende, sondern ich habe ein Ziel. Und am Ende komme ich da an, beim Vater im Himmel, wo er seine Kinder erwartet an der Festtafel. Irgendwann geht der Nikodemus wieder hinaus in die Nacht. Aber interessant ist eines. Einige Kapitel später taucht der Nikodemus noch einmal auf. Und zwar nach der Kreuzigung von Jesus. Als alle abgehauen sind, die ganzen Jünger, alle sind weg, sind noch ein paar, eine kleine Schar ist da, die Jesus vom Kreuz abnimmt und ins Felsengrab legt. Und da wird ausdrücklich gesagt, einer davon war Nikodemus. Das heißt, am Ende bekennt er sich zu Jesus. Und deswegen darf er dann auch sehen, dass die Geschichte Gottes weitergeht. Dass dies nicht endet am Kreuz, sondern er darf erleben, dass Jesus von den Toten aufersteht und dass klar wird, dieser Jesus ist der Herr über Leben und Tod. Und keine Macht in dieser Welt ist mit diesem Jesus vergleichbar. Und deswegen ist es das Klügste, das Gescheiteste, diesem Jesus zu vertrauen, ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben. Und wer das bekräftigen möchte, bekräftigen ist ein anderes Wort für Konfirmation. Wer das bekräftigen möchte, egal in welchem Alter, der sage Amen.